SRF 2 Kultur.
Reflexe mit der Januar-Ausgabe von Literatur im Gespräch. Mein Name Esther Schneider. Heute entführen wir Sie mit zwei Büchern in die bäuerliche Schweiz zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Einmal ins luzernische Hinterland, zum anderen ins Berner Oberland. Meine beiden Literaturkollegen Markus Gasser und Lucia Stettler diskutieren mit mir über den Roman «Bajas» von Flavio Steimann und «Sundergrund» von Roland Reichen, zwei Schweizer Romane, die beide mit der Sprache experimentieren und zum Teil eine Schweiz zeigen, die es heute nicht mehr gibt. Lucia Stettler, ein allererster Eindruck zu diesen beiden Büchern «Bajas» und «Sundergrund».
Also «Bajas» ist für mich ganz klar eine literarische Entdeckung. «Sundergrund» gefiel mir von der Geschichte her weniger, aber ich finde es interessant, das Sprachexperiment.
Ja, also ich kann mich nur anschließen. «Bajas» ist ein gewaltiges Leseerlebnis für mich gewesen. Selten geniale Sprache. Jeder Satz ist ein Praline, das einem auf der Zunge schmilzt.
Praline.
Ein Praline, unbedingt. «Sundergrund» würde ich als Avantgarde-Literatur bezeichnen. Es ist ein Experiment, ein sprachliches und inhaltliches Experiment. Es ist wirklich eine neue Sprache für mich, was er da macht. Da kommen wir sicher nachher dazu. Und inhaltlich ist das halt wirklich etwas sehr Elendes, was da geschieht. Zwiespältig.
Gut, jetzt. Der eine Roman heißt «Bajas», der andere «Sundergrund». Das sind eigentlich zwei Namen. Haben Sie verstanden, was dahinter steckt, also die Bedeutung?
Lucia Stettler. Der «Bajas» ist mir einfach ein Begriff. Er macht den «Bajas», macht den Narr, er macht den Clown. Insofern habe ich mir irgendwie so eine Figur vorgestellt. «Sundergrund» nahm ich als Ortsbezeichnung. Mehr wusste ich nicht.
Markus Gasser, Sie sind Sprachexperte. Sie können uns mehr über diese beiden Namen sagen, «Bajas» und «Sundergrund», bevor wir dann in die Diskussion einsteigen.
Ja, vielleicht beginne ich mit «Sundergrund». Das ist tatsächlich ein Flurname, der sprechend ist, der etwas sagt. Also eine alte Bedeutung des Wortes «Sunder», «Sonder» ist «ohne». Also «Sundergrund» bedeutet wörtlich «ohne Grund». Wenn man es ein bisschen abstrahiert nimmt und symbolisch nimmt, dann heißt das eigentlich haltlos. Und ich glaube, das passt gut zu den Figuren. Also die wohnen an einem Ort, wo man einfach haltlos werden muss oder haltlos wird. «Bajas» ist, wie Sie gesagt haben, das ist der Bajazzo, der Hanswurst im Bauernspiel, ein Possenreißer, ein Hampelmann oder eben ein Narr. Und im Roman ist mit «Bajas» ja eine Figur gemeint, der vermutliche Mörder. Das war ein Junge, der als Kinderknecht auf dem Hof war, und der wurde so genannt, weil er eben Possenreißer und Grimassenschneider war. Und dazu kommt, dass «Bajas» auch für Vanitas, für die Vergänglichkeit steht.
Gut, dann beginnen wir gleich mit «Bajas» von Flavio Steimann. Der Roman ist angesiedelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es ist eine Art Kriminalroman, gleichzeitig aber auch ein sprachliches Kunstwerk. Die Handlung ist rasch erklärt. Der Bauer und die Bäuerin des abgelegenen Gandhofs im luzernischen Hinterland liegen tot im Wald, erschlagen mit einem Spalthammer. Die Hauptfigur namens Gauch ermittelt, doch im Dorf weiß man nichts oder man will nichts wissen. Indizien gibt es nur wenige. Nur der Totengräber des Dorfes gibt schließlich einen kleinen Hinweis. Gauch zeigt ihm das Foto eines Knaben. Es ist ein illegaler Kinderknecht, der vor Jahren bei den Gantbauern wie ein Sklave gehalten worden war. Dieser «Bajas», der flieht, der geht auf ein Schiff, und das Gespür von Gauch und der Zufall auch führen ihn auf dieses Auswandererschiff, und da entdeckt er eben diesen jungen Mann unter den Ärmsten der Armen auf dem Zwischendeck. Wir verraten nicht, wie es ausgeht. Nur so viel, der Schluss ist sehr unkonventionell und man kann sagen auch sehr überraschend. Wir hören jetzt den Einstieg in den Roman «Bajas». Es liest Isabel Scherr.
Es war noch vor Tag, als Gauch die steilen Kehren des Karwegs von der Station Mariazell hinauf zur Gant unter die Füße nahm. Man hatte ihn avisiert, dass die dortigen Bauersleute tot im Holz lägen, erschlagen mit einem Beil. Gauch hatte schlecht geschlafen. Eine Angst nagelte ihn aufs Bett, kaum dass er lag. Eigentlich bloß ganz beiläufig war ihm in einer der letzten Nächte der Gedanke an ein taubes Bein gekommen. Aber gerade diese Beiläufigkeit begann sich unversehens in ein schwarzes Segel zu verwandeln, das alsbald hinter ihm stand, wohin er sich auch wandte. Er hatte sich seither beinahe stündlich untersucht, und tatsächlich eine bläuliche Trutenhaut vorgefunden, die ihm bisher nie aufgefallen war. Und nun mochte er die böse Vermutung verscheuchen, wie er wollte, sie abtun als bloße Einbildung. Sie blieb in seinem Hirn und ließ ihm keine Ruhe. Der Berg machte ihm zu schaffen. Gauch hielt an und spuckte eine Borste, die ihn lange schon geplagt hatte, über die gestülpte Zunge. Dann schaute er auf den See. Wieder lag dieser Nebel über der Ebene, der wohl die Farben beließ und das Licht, aber mit seiner Dämpfung ein Bewusstsein von Gefälschtheit schuf und dabei das Wasser nicht nass, sondern gläsern und unbewegt erscheinen ließ. Gauch schob den Hut in den Nacken. Der Schweiß zeichnete einen kühlen Strich hinter sein Ohr. Im See stand ein Kahn. Gauch zögerte. Er fragte sich, was er tat. Er war zeitlebens zu gehorsam gewesen. Er hatte lebenslänglich mitgespielt, in einer notorischen Unentschiedenheit. Ein Staatsdiener, den das Leben langweilte im Grunde, auch wenn er sich und andere wenig davon merken ließ.
Literatur im Gespräch mit dem Einstieg in den Roman Bajas von Flavio Steimann. Da, Lucia Stettler, Markus Gasser, lernen wir die Hauptfigur, den Ermittler Gauch, kennen. Ein wortkarger, kranker Kommissar. Wie glaubwürdig ist diese Figur?
Also für mich ist er sehr glaubwürdig. Ich finde, er hat so etwas vom Kommissar Berlach von Dürrenmatt, auch ein bisschen Wachmeister Studer, also da hat er bedeutende Vorfahren, kann man sagen. Ich finde, es ist auch, wie er mit knappen Worten geschildert wird, er ist ja kein Draufgänger. Er ist ein sehr besonnener, wachsamer Typ, finde ich. Und er ist auch einer, der nicht sofort auf Vorurteile hereinfällt, weil sofort werden ja Mutmaßungen wach. Das sind sicher die Zigeuner gewesen, die dieses Paar umgebracht haben. Und er hört gar nicht hin. Man spürt, er fällt da nicht drauf ein.
Eigentlich ist er nur im Nebenberuf Kriminalkommissar, könnte man sagen. Im Hauptberuf ist er Mensch, der mit seinem eigenen Leben versucht, zurechtzukommen, indem er eben spürt, wir haben das schon gehört an der Stelle, etwas stimmt nicht, er ist krank, irgendwie geht es ihm nicht gut. Und das durchzieht diesen ganzen Roman. Er driftet immer wieder weg, er hat Visionen. Plötzlich ist er mit den Feckern, mit den Zigeunern auf deren Wagen und reist durchs Land, fremd im fremden Land, wie es heißt. Also man hat das Gefühl von ihm, er sei eigentlich schon von Anfang an auf einem Abschied oder an einem langsamen Abschied.
Er ist aber auch ein seltsamer Kerl, das heißt, er redet kaum mit jemandem. Es ist ein sehr wortkarger Roman, wortkarg wie der Kerl selber, also der Ermittler.
Er ist wortkarg, aber hat eben eine große Intuition. Und das spürt man immer wieder, wie er mehrmals den Tatort auch besucht, diesen einwirken lässt. Da gibt es eine wunderbare Stelle. Überhaupt in diesem Buch kann man irgendwo eine Seite aufschlagen, zu lesen beginnen und man ist einfach fasziniert von dieser wunderbaren Sprache. Ich möchte hier nur etwas kurz vorlesen. Also er beschreibt, wie er mehrmals eben diesen Tatort betritt, also wieder zurückgeht zu diesem Bauernhof und da steht, er geht zum dritten Mal zu diesem unseligen Ort, wo keine Menschen mehr hausten, aber immer noch wie zu ihren Lebzeiten das gleiche Schweigen war, das sie, so wollte es scheinen, nicht mit ins Grab genommen, sondern wie eine gallertige, alles erstickende Haut über dem weiten Gehöft und in allen ihren Stuben und Kammern zurückgelassen hatten. Also da sieht man einerseits die tolle Sprache von Steimann, aber eben auch, wie dieser Typ funktioniert. Er lässt das einwirken und spüren und er ist nicht ein Mann der großen Worte.
Es ist ja unglaublich, mit wie wenig Indizien er eigentlich dann letztlich immer weiterkommt. Er braucht eigentlich fast nichts, um weiterzukommen. Mich hat er übrigens auch noch eine weitere Assoziation, vielleicht der Hunkeler von Hans-Jörg Schneider, ja, ist auch so ein Brummbär, der eigentlich ein unkonventioneller Ermittler ist. Man hat das Gefühl, es geht immer um anderes als um den eigentlichen Fall, aber im Hintergrund läuft dieser Fall weiter. Vielleicht noch ein letztes Wort von mir zu Gauch, auch wieder auf den Namen bezogen. Es ist ja bei Flavio Steimann nichts Zufälliges oder wie in einer Kritik gestanden ist, es gibt nichts Achtloses bei Flavio Steimann. Das ist wunderschön gesagt. Zum Beispiel auch der Name Albin Justus Hector Gauch heißt er. Wenn man das übersetzt, dann heißt Albin der Reine, Justus der Gerechte, Hector der Heldenhafte und Gauch der Narr. Und alle diese Eigenschaften stecken in der Figur. Das ist wunderschön.
Genau, er sinniert ja auch über sich selber, über die Last, die Lust und die List eines Menschenjägers. heißt es da an einer Stelle ganz schön. Gehen wir doch auf das bäuerliche Leben ein, das hier in diesem Roman beschrieben wird, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mich hat fasziniert, wie der Autor in wenigen atmosphärischen, dichten Bildern diese sozialen Verhältnisse beschreibt. Also er zeigt, wie noch vor 100 Jahren auf dem Land ganz andere Berufsbilder, auch andere Abhängigkeiten bestanden haben. Da gab es Bauern, Knechte, Melker, Karrer, Totengräber, Mägde. Dieses soziale Milieu, wie wird das beschrieben?
Ja, es ist eben auch hier sehr eindringlich geschildert. Das Wortkarge von Gauch passt natürlich auch in dieses ganze wortkarge Gehabe der Leute. Niemand will ja etwas gesehen haben, es wird auch kaum gesprochen. Und es gibt so Szenen, zum Beispiel auch dieser Knecht. Es gibt da noch einen Knecht, einen taubstummen Knecht, der da auf diesem Hof gearbeitet hat. Also es gibt da Bilder wie aus Gotthelfs Zeiten, wo man eben genau dieses Milieu erlebt, weniger mit Sprache als eigentlich über die Atmosphäre, finde ich.
Was mich auch fasziniert, dass es die Atmosphäre von 1910 ist, und das ist wirklich glaubhaft bis ins letzte sprachliche Detail in diese Zeit hinein versetzt.
Was macht es denn aus, dass es glaubhaft ist?
Ja, also einerseits die Wortwahl, also er braucht, um vielleicht das Thema Sprache vorwegzunehmen, er braucht sehr viele altertümliche Wörter, die damals wirklich gebräuchlich waren. Also er schreibt von Destillaten, wenn er Schnaps meint, er redet von Aeroplan, wenn er Flugzeug meint, oder dann ist es die Spar- und Hilfskasse Surenamt, wie das damals noch geheißen hat, solche Dinge. Aber es sind nicht nur einzelne Wörter, sondern die ganze Atmosphäre, als er in die Kammer dieses Knechts geht, den Sie vorhin beschrieben haben, dann wird dort beschrieben, was alles herumliegt. Und das sind alles diese, man kennt das vielleicht noch von den eigenen Großeltern, diese alten Dinge. Und da steht zum Beispiel noch irgendeine Flasche mit Rosskeifer gegen Warzen. Also da stecken auch noch der alte Aberglaube, der immer wieder kommt gegen die neue Zeit, die auch in diesem Roman ist, diese Aufbruchszeit. Aber dieser alte Aberglaube und diese ländliche Verhaftetheit, die steckt ganz stark in jedem Bild.
Mich hat die Lektüre auch erinnert an den Roman Tannöd von Andrea Maria Schenkel. Der spielt auch in dieser Zeit, anfangs so 1910, 1920. Auch dort hat sie genau dieses Wortkarge, das Verschwiegene, in Worte gepackt, wie jetzt Flavio Steimann. Und es hat mich auch erinnert, streckenweise, an die Schattmattbauern von C.A. Losli, so vom ländlichen Milieu her.
Also es gibt viele Bezüge, die ich auch gefunden habe, also die Themen Auswanderung und Idyllenbruch, also dass die Natur veredelt nicht den Menschen, sondern sie zerstört ihn, das ist ja eigentlich auch ein Motiv, das immer wieder kommt in der Schweizer Literatur. Und er hat ja auch innerhalb des Romans viele Bezüge, also auf eine Art, finde ich, ist es ein Solitär, er steht ganz eigen da mit seiner Literatur, aber auf die andere Art schreibt er sich in ganz viele Traditionen ein, auch ganz explizit. Er spricht von der Ermordung einer Butterblume, also einen Menschen zu morden, das ist schon etwas anderes als nur eine Butterblume. Die Ermordung einer Butterblume ist ja ein expressionistisches Schlüsselwerk von Alfred Döblin aus der Zeit, in der dieser Roman spielt. Also solche Querbezüge, es gibt es ganz viele, also er schreibt sich da eigentlich in Traditionen ein.
Es ist ein sehr dichtes Buch, eben mit ganz vielen Anspielungen. Und ich finde auch wichtig, dass Sie angetönt haben, dass er mit der Idylle, eigentlich dieser Bergromantik, eigentlich bricht. Es ist eine Grundstimmung in diesem Roman, die doch so eine bleierne Stille, eine Enge, auch eine Einsamkeit ausstrahlt, die wirklich unter die Haut geht.
Es gibt dann aber eben auch ganz andere Szenen, wenn er dann aufs Schiff geht, wenn er diesen quasi potenziellen Mörder, wie er denkt, verfolgt. Da gibt es wunderschöne Szenen auf diesem Auswanderungsschiff, wo er quasi die Unterprivilegierten, die da im Unterdeck ihre Feste fein beobachtet. Und da spürt man eben, dass Flavio Steimann wirklich ein großer Dichter ist. Und es ist höchste Zeit, dass man ihn kennenlernt und zur Kenntnis nimmt.
Wir haben jetzt die Sprache schon mehrfach angesprochen. Vielleicht können wir noch ein bisschen genauer sagen, was denn diese erzählerische Kraft ausmacht. Was macht der Autor?
Also einerseits hat er eine unglaubliche Präzision im Beschreiben. Wenn er eine Szenerie beschreibt, dann ist das realistischer als ein Film, weil mit 2-3 Sätzen erfasst er eine Situation perfekt und er braucht wirklich ganz wenige Wörter dafür. Das ist eine große Kunst. Dann sind es die Wörter, die er braucht, von denen haben wir schon kurz gesprochen, diese Spezialwörter. Er braucht einen unglaublichen Fachwortschatz, den er zur Verfügung
hat. Aus jener Zeit.
Aus jener Zeit dann noch, aber nur schon, dass er in die ganzen Fachgebiete, ins Holzen oder ins Melken oder in den Schiffbau oder in die Bekleidung und so weiter, überall kennt er die Fachausdrücke und er übersetzt sie dann auf 1910, wenn man das so sagen darf. Das sind eigentlich die zwei Hauptargumente für mich, warum das sprachlich absolut außergewöhnlich ist.
Er hat einfach großartige Bilder. Also wenn er zum Beispiel schreibt, es hatte zu hellen begonnen, dünner Aprilschnee war über Nacht gefallen und hatte die Flanken der Hügel in die Felle von Forellenschimmel verwandelt. Also das muss einem zuerst einfallen. Und ich finde auch, man spürt, dieses Buch war alles andere als ein Schnellschuss. Es ist ja quasi über 25 Jahre entstanden, ein Manuskript, das zwischendurch wieder jahrelang liegen gelassen wurde. Aber man spürt offenbar die Geschichte weitergekehrt in Steimann drinnen. Und so muss man sagen, ist ein Buch entstanden, wo wirklich kein Wort zu viel ist und keines zu wenig.
Was mir noch aufgefallen ist, häufig sind die Adjektive sind ein bisschen die Bösewichte in der Literatur, weil sie nötig sind, aber meistens eben doch nicht so nötig. Und bei ihm ist das anders. Er ist ein Ehrenretter des Adjektivs, wenn ich das so sagen darf. Bei ihm machen die Adjektive das aus, was dann wirklich das Unglaubliche des Bildes ist. Also wenn eine Stille an der Beerdigung eine filzige Stille ist, dann ist das einfach ein unglaubliches Bild. Oder wenn ein Gummi, den er in der Hand hält, madenbleicher Gummi ist, dann geben diese Bilder viel mehr her, als wenn es nur ein Gummi stehen würde.
Ja, oder wenn im Schlafzimmer der gestockte Geruch von alten Nächten liegt. Genau, das sind die Bilder. Ich sehe, ihr seid beide sehr begeistert von dem Buch Bajas von Flavio Steimann. Das Buch ist erschienen bei Nautilus. Und das ist Reflexe mit Literatur im Gespräch auf SRF 2 Kultur. Auch der zweite Roman hier auf dem Tisch mit dem Titel Sundergrund, geschrieben von Roland Reichen, spielt in der ländlichen Schweiz, im Berner Oberland. Und auch dieses Buch fällt auf durch die Sprache. Es ist aber von ganz anderer Art als Bajas. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Es ist eine Art Familiendrama, das sich über drei Generationen hinwegzieht. Ein Teil spielt ebenfalls wie Bajas im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Die Hauptfigur ist aber aus dem Heute. Es ist der drogenabhängige Frieder. Frieder stammt aus sehr lieblosen und zerrütteten Familienverhältnissen. Schon Generationen zurück lebt die Familie auf einem mageren Grundstück im Voralpengebiet. Da wächst nichts, da ist nur Not und Gewalt. Großeltern, Eltern, Geschwister, niemand kriegt eine Chance auf ein anständiges Leben. Frieder flüchtet sich in die Drogen. Das ist seine Reaktion auf diese Verhältnisse. Von einem Leben ohne jegliche Perspektiven erzählt dieses Buch. Und Sundergrund bedeutet Haltlosigkeit, also das Leben von Fieder ist ein Leben ohne Halt, ohne Fundament. Wir hören jetzt, wie die Geschichte beginnt. Es liest wiederum Isabel Scherr.
Es sei halt auch eine blöde Situation gewesen damals, sagt der Fieder. Das Zeug schon in der Bumpi, die Bumpi schon im Fuß. Und oben in der Pumpi, da schwamm auch schon das kleine rote Blutvaterli. Er hatte die Vene also endlich erwischt. Warum musste die Spritze da auch ausgerechnet in dem Moment verstopfen? Sicher, er hätte schon an die Hordlerin säckeln können, um für eine frische Spritze zu lurgen. Aber daran denkst du dann halt auch nicht in einem sättigen Moment. Und schon gar nicht, wenn es in einem Joghurtbacherli von dir noch sechs andere Nadeln hat. Nur an einer war ja der Käfer. Es war dann halt einfach Pech. Wenn es nach dem Fieder gegangen wäre, dann wäre der Fieder wohl gar nicht erst auf die Welt gekommen. Die längste Zeit wollte er in der Gebärmutter von seinem Mami, dem Hedi, überhaupt nicht recht Form annehmen. Und wo er dann doch endlich so halbwegs ein Röpfi und ein Rümpfi ausgebildet hatte, da ließ er es damit dann auch schon bewenden. Tag ein, Tag aus dümpelte er einfach nur träge bis reglos in seiner Fruchtwasserblase vor sich her, sah immer etwa gleich kaulquappenartig aus und dachte noch nach 8 Monat nicht im Traum daran, sich öpper langsam Richtung Muttermund zu drehen. Der warmweiche Mutterbauch vom Hedi, die rötlich schimmernde Bauchhöhle, das war dem Fieder anscheinend schon vollauf Welt genug.
Dies ist der Einstieg in den Roman Sundergrund von Roland Reichen. Was hier gleich auffällt, schon auf der ersten Seite, ist die Sprache. Frieder wollte in der Gebärmutter von seiner Mami, dem Hedi, bleiben. Markus Gasser, das tönt wie extrem verschweizerisch, das Hochdeutsch.
Das ist verschweizerisch, das Hochdeutsch. Es gibt ja schon Vorbilder in dieser Art Literatur. Also berühmt ist Tim Krohn mit seinen beiden Romanen Vrenelis Gärtli und Quatemberkinder, wo er das mit dem Glarnerdeutsch macht. Also sehr stark Mundartausdrücke und Mundartstrukturen ins Hochdeutsche hineinnimmt. In jüngster Zeit hat Silvia Tschui dasselbe gemacht mit ihrem Roman Jakobsross. Und er schreibt sich in das ein, aber er geht einen Schritt weiter, was man in dem Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben, nicht unbedingt so klar herauskam, aber er benutzt eigentlich falsche Mundartausdrücke beziehungsweise verhochdeutschte Mundart, so wie es eigentlich nur ein kleines Kind reden würde, das falsch Hochdeutsch redet. Also er spricht von Aufen und Aben, Ufen und Aben, also hoch und runter wird Aufen und Aben. Oder er schreibt dann bei Gost, für Bigost und solche Sachen, umso guter, für umso besser. Also es sind eigentlich richtig falsche Ausdrücke. Und ich glaube, das hat System. Das ist die Sprache, die wahrscheinlich diese Figuren, seine Figuren tatsächlich reden würden, wenn sie Hochdeutsch reden würden. Es ist die Sprache von sehr, sehr ungebildeten Menschen, die so sprechen.
Also dieser sprachliche Aspekt war der, der mich an diesem Roman fasziniert hat, weil für mich als Bernerin, ich habe natürlich dann auch ganz viele Mundartwörter wiedergefunden, die man heute gar nicht mehr so braucht. Also zum Beispiel Fremseln für Schnausen, also Essen, oder Mögen für Schreien oder Sattere. Also das hat mich sehr amüsiert. Ich habe mich auch gefragt, ob ihr, die ihr nicht Berndeutsch als Urdialekt habt, das alles verstanden habt.
Es gibt ja 850 Anmerkungen. Also man kann diese Wörter ja alle nachlesen, aber es ist ja unglaublich, 850 Anmerkungen in einem relativ dünnen Buch.
Ich finde es auch schön, wenn diese Mundartausdrücke kommen, aber er lässt sie ja nicht als Mundartausdrücke stehen, sondern verhochdeutscht sie Fremsen und nicht Fremse. Also er setzt ein N hinten dran, das ist nur ein kleines Beispiel. Und oft stimmt es dann eben auch gar nicht, also dass er Ausdrücke bringt aus der hochdeutschen Sprache, die diese armen, dummen, sage ich jetzt mal, Menschen gar nicht kennen können. Also wenn per Eilpost zum Beispiel, anstatt per Express, also der Schweizer würde per Express sagen, nicht per Eilpost, da finde ich, ist es einfach nicht ganz konsistent. Ja, vielleicht ist es dieses ganze Gnusch, das diese Figuren im Kopf haben, ein bisschen Mundart, ein bisschen Hochdeutsch und ein bisschen vermischtes, dann würde es vielleicht wieder aufgehen.
Ja. Wobei, Sie haben recht, mir ist das auch aufgefallen, weil es gibt da Begriffe wie zum Beispiel der Zugang zu den Nasszellen oder zur Nasszelle. So etwas würde man hier nicht sagen. Oder auch heißt da, jedenfalls ist sein Ranzen ein einziger Kokon des Wohlbefindens. So würde jemand nicht reden, der dann so falsch redet. Also es stimmt irgendwie nicht ganz.
Es ist ja von der Geschichte her, ist es ja quasi eine Chronik der Deklassierten. Hat er, glaube ich, selber mal über dieses Buch gesagt. Von der Geschichte her finde ich es eine verwirrende Story, muss ich sagen. Weil ich habe zum Teil, weiß ich gar nicht recht, was er uns eigentlich erzählen will. Also es ist eigentlich eine Familiengeschichte, aber sie ist so traurig, so elend. Also da ist ja jeder, hat keinen Boden unter den Füßen. Zuweilen sind für mich auch die Sprünge, zeitlichen Sprünge, haben mich verwirrt. Also ich wusste dann plötzlich nicht, wer ist jetzt dem Fieder sein Vater oder ist der Klein-Jenny oder der Schluffi und so. Also man begegnet ja den Figuren als Kinder und dann wieder als Erwachsene. Es gibt da so Vorder- und Rückblenden und vielleicht war ich auch allzu beschäftigt, immer diese Sprache zu verstehen, dass ich da nicht noch genügend Spielraum hatte, da der Geschichte zu folgen.
Also ich würde sagen, von Plot, von Handlungsgeschichte kann man eigentlich gar nicht reden. Es sind eigentlich 6 Kurzbiografien, also die Großeltern, die Eltern und der Fieder und sein Bruder. Also diese 6 Figuren werden in ihren Zeiten verfolgt und das geht schon einigermaßen auf, aber es ist sehr komplex, das stimmt schon. Aber es gibt nicht eigentlich eine Handlung, sondern es ist eine Zustandsbeschreibung und das Elende, das Beelendende ist ja, dass nichts sich ändert. Über 3 Generationen bleibt Elend, es bleibt haltlos.
Oder? Ja, und es ist auf eine Art auch ein bisschen sehr eingleisig dadurch und ein bisschen zu sehr absehbar, was geschieht.
Ich finde, man taucht immer wieder ein, es hat immer wieder faszinierende Szenen und dann fällt man wieder raus. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, jetzt im Gegensatz zu Flavio Steimann, wo man die Figuren wirklich spürt, wo sie plausibel sind, wo man eindringt in die Psychologie dieser Menschen, sind diese Menschen hier bei Reichen für mich nicht unbedingt glaubwürdig oder verständlich. Also wieso ein Vater sein Kind einfach aus dem Fenster schmeißt und dann hat dieser ein Leben lang, ist er behindert, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Die einzige Figur, die eigentlich wirklich glaubwürdig ist, der Fieder, also die Hauptfigur.
Ja, er ist der Einzige, der nur Opfer ist, oder vielleicht sein Bruder Höhn eigentlich auch. Aber, oder die anderen sind alle rückhaltlos bösartig. Das ist der Grund, warum er ihn aus dem Fenster schmeißt. Und das ist dort, wo ich abhänge. Wenn ein Mensch so eingleisig als nur böse gezeigt wird, ich sage nicht, solche Menschen gibt es nicht, aber dann sind sie für mich literarisch nicht interessant. Das habe ich nach einer Seite begriffen. Aber es wird uns dann von den Großeltern zu den Eltern immer wieder die gleiche Bösartigkeit. Es ist so wie eine Vererbung des Boshaften, das sich ja auch in ihrer Sprache widerspiegelt. Es ist eine unglaublich grobe, rohe Sprache, die diese Menschen sprechen. Also die Boshaftigkeit ist eigentlich das Einzige, was dahinter steckt.
Es hat ja auch gleichzeitig etwas Groteskes, dieser Roman. Man muss ja manchmal auch lachen, obwohl die Geschichte so bodenlos schrecklich ist. Und es ist interessant, offenbar hat Roland Reichen doch auch den Anspruch, quasi Gesellschaftskritik zu üben, zu zeigen, wie es eben trotz ausgebautem Sozialstaat immer noch vieles eben im Argen liegt. Und da finde ich diese Form nicht unbedingt geeignet, weil ich lese das nicht als ein Stück Gesellschaftskritik. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
Also vielleicht kann man sagen, bei Bajas, bei Flavio Steinmann, sind diese Gewalt und dieses Drohende und dieses Elend, das ist alles vorhanden, aber viel subtiler und es bricht nicht aus, so wie es eigentlich normalerweise man es ja auch kennt. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, Sundergrund ist ein Avantgarde-Roman. Er reißt alle Grenzen nieder, oder er schreckt vor gar nichts zurück. Alles Schlimme, was sich die Menschen antun können, gegenseitig tun sie sich in diesem Roman an.
Lassen wir das so stehen. Sundergrund, der Roman von Roland Reichen, erschienen in Edition Taberna Critica. Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen zu diesen beiden Büchern, was bleibt?
Bajas, finde ich, muss man lesen. Höchste Zeit, dass man Flavio Steinmann entdeckt. Roland Reichen finde ich als Sprachexperiment durchaus lesenswert. Von der Geschichte her, wie gesagt, bin ich eher enttäuscht.
Gell, es ist ein Grauen hinter der Welt, an dem wir sterben müssen. Das sagt Höhn zu seinem Bruder Frieder. Und das ist, glaube ich, der Kern von Sundergrund. Es ist ein Grauen hinter der Welt, an dem wir sterben müssen. Bajas, Flavio Steinmann, das ist eine unverwechselbar eigene Stimme in der Schweizer Literatur, die man hoffentlich jetzt beginnt zu hören, diese Stimme. Er ist ein Solitär und er nimmt still Partei für die Chancenlosen. Das finde ich sehr schön bei ihm.
Also ich sehe, im heutigen Literatur im Gespräch gibt es einen klaren Favoriten für Sie beide, das Buch von Flavio Steinmann, Bajas. Das war Literatur im Gespräch in der Sendung Reflexe mit den beiden Romanen, wie gesagt, Bajas von Flavio Steinmann und Sundergrund von Roland Reichen. Diskutiert mit mir haben Lucia Stettler und Markus Gasser. Mein Name Esther Schneider.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.